Auch wenn man auf die Webseite geht und da ständig die Wörter sieht, Innovation, wir sind innovativ, wir sind Pioniere, disruptiv und so weiter, dann sind das Anzeichen, dass da Innovationstheater gespielt wird.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Jean-Philippe Hartmann. Hallo Jean-Philippe, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Ivo, ich freue mich sehr über die Einladung.
Jean-Philippe, du bist vom Hintergrund her ein Berater für radikale Innovation und hast dir einen Namen gemacht, indem du Unternehmen dabei unterstützt, echte und nachhaltige Innovationsstrukturen aufzubauen, anstatt nur Innovationstheater zu spielen. Mit deiner umfassenden Erfahrung als Autor, Keynote-Speaker und Dozent im Bereich Innovationsmanagement hilfst du Führungskräften, Innovation als zentrale Führungsaufgabe zu verstehen und erfolgreich in die Unternehmenskultur zu integrieren. Ich freue mich, heute einen so interessanten und erfahrenen Experten für das Thema Innovation hier im Podcast-Studio auf Besuch zu haben. Jean-Philippe, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, sehr gerne. Also ich nehme da eine kleine Episode raus aus meinem Studium. Das ist auch schon ein bisschen mehr als 20 Jahre her. Ich habe Maschinenbau an der ETH begonnen, weil ich Erfinder werden wollte, so klassisch Daniel Düsentrieb. Habe dann aber in einer Vorlesung an der ETH, hat der Professor erzählt, dass es auch die Industriedesigner gibt. Und die seien so die Verrückten, die so 3-4 Schritte zu weit gehen und wir Ingenieure das dann wieder zurück in die Realität bringen möchten. Ich fand das so spannend, dass ich nach 2 Jahren mein Studium gewechselt habe und einer dieser Verrückten dann geworden bin.
Das ist ja wunderbar. Daniel Düsentrieb, daran erinnere ich mich auch noch. Mit ihm bin ich sozialisiert worden. Und ich habe zur Vorbereitung für unser Gespräch heute natürlich noch ein bisschen nachgeschaut in der Literatur und dort so eine klassische Definition vom berühmten österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter gefunden, der Innovation als die Durchsetzung neuer Kombinationen versteht. Und diese Kombinationen können sich auf verschiedene Aspekte beziehen, wie zum Beispiel die Einführung eines neuen Produkts, die Erschließung eines neuen Marktes, die Anwendung einer neuen Produktionsmethode oder gar neue Rohstoffquellen, die erschlossen werden oder die Umgestaltung einer ganzen Branche durch eine Organisation. Und ich habe dort auch gesehen, Schumpeter betonte auch, dass Innovation nicht nur eine Idee oder Erfindung ist, wie bei Daniel Düsentrieb, sondern vielmehr deren erfolgreiche Umsetzung in die Praxis. Und ich finde interessant an dieser Definition von Innovation, dass sie eben nicht nur die Neuartigkeit betont, sondern auch den Prozess der wirtschaftlichen Umsetzung. Das, was Schumpeter als schöpferische Zerstörung bezeichnete. Ja, ganz einfach darum, weil neue Innovationen oft alte Strukturen verdrängen. Ich würde gern von dir hören, Jean-Philippe, wie unterscheidet sich dein Verständnis der radikalen Innovation von diesem klassischen Ansatz, wie sie Schumpeter propagiert hat?
Ja, also Schumpeter hat ja den Begriff eigentlich geprägt. Man sieht aber ganz schön, dass der Begriff nicht so leicht und einfach ist. Also da hat man Dinge drin, wie es kann ein neues Produkt sein, die Erschließung eines neuen Marktes, es kann eine neue Produktionsmethode sein, aber dann auch ein Prozess der wirtschaftlichen Umsetzung. Also was ist es denn genau? Und ich behaupte auch, wenn ich 10 Führungskräfte frage, was Innovation ist, dann kriege ich auch ungefähr so viele Antworten. Also Innovation ist ein Begriff, den wir alle zwar irgendwie kennen, doch irgendwie genau zu definieren, was das bedeutet, ist noch schwierig. Ich mache das ein bisschen einfacher. Ich versuche unter Innovation eine Fähigkeit zu definieren. Das Spannende an Innovation ist ja auch, es kann sowohl ein Ergebnis sein, also zum Beispiel das iPhone ist eine Innovation, das ist ein Ergebnis. Aber es kann auch ein Prozess oder eben eine Kompetenz oder eine Fähigkeit sein. Und ich definiere es als Fähigkeit. Und zwar als die Fähigkeit einer Organisation, für sie neue und überraschende Wege einzuschlagen.
Das klingt für mich hochinteressant. Neue, auch überraschende, anders strukturierte Wege einzuschlagen. Bei der Anmoderation habe ich ja gesagt, dass da auch manchmal der Vorwurf zirkuliert, dass viele Unternehmen bloß Innovationstheater spielen. Kannst du das einen Moment ein bisschen ausführen? Was sind die häufigsten Anzeichen dafür, dass ein Unternehmen die Innovation nur simuliert?
Ja, sehr gerne. Also mein erstes Buch hieß ja auch, hört auf, Innovationstheater zu spielen. Innovationstheater ist so gemeint, dass ein Unternehmen Dinge tut, die auf der vor der Bühne, also auf der Schaubühne, so wirken, als ob das Unternehmen wirklich sehr innovativ ist. Aber tatsächlich verändert sich wirklich nicht viel. Also so wie im Theater, der Vorhang fällt, der geht dann wieder auf und alle Schauspieler stehen dann wieder auf und verneigen sich. Es ist immer noch wie vorher. Es ist noch schwierig, das von außen zu erkennen, ob ein Unternehmen Innovationstheater spielt, weil das muss man schon ein bisschen vertiefter sich mit einem Unternehmen auseinandersetzen. Aber wenn man so von außen Dinge sieht, wie die haben einen neuen Kreativraum eingerichtet, die führen Ideenwettbewerbe durch, die Mitarbeitenden werden alle irgendwelchen Methoden in Methodenschulungen geschickt, die Geschäftsleitung macht eine Reise in Silicon Valley. Und auch wenn man auf die Webseite geht und da ständig die Wörter sieht, Innovation, wir sind innovativ, wir sind Pioniere, disruptiv und so weiter, dann sind das Anzeichen, dass da Innovationstheater gespielt wird. Ich möchte da vielleicht auch noch erwähnen, die meisten Unternehmen spielen das eigentlich nicht absichtlich. Also die gehen nicht hin und sagen, ich möchte jetzt nur so tun, als ob, sondern sie machen das, weil sie bei anderen Unternehmen schauen, ja, wie machen die denn das? Und sie sehen ja auch nur das, was man von außen sieht. Und denken dann, wenn sie das auch tun, dann werden sie innovativ. Das ist aber ein Irrschluss, ein Irrglaube.
Das ist interessant, mir kommt so der Spruch in den Sinn, fake it till you make it. Aber du sagst, die schauen halt einfach rum, wie andere vorgehen und übernehmen dann vielleicht auch ein bisschen diese Theaterstruktur. Und ich weiß von unserem Vorgespräch, dass du immer wieder sagst, im Prinzip ist Innovation ein Leadership-Thema. Und hier interessiert mich mit dir, darüber zu sprechen, ja, welche Rolle spielen Führungskräfte in der Förderung von Innovation und wie können Führungskräfte ihre Teams bestmöglich unterstützen beim Thema Innovation?
Ja, absolut. Also das kann ich zu 100% unterstreichen. Innovation ist ein Leadership-Thema, ein Führungskräftethema. Das nicht, weil die Führungskräfte irgendwie besser wüssten, was jetzt irgendwie in der Zukunft sein wird. Also das sind nicht die, die mit den großen Ideen kommen und das stimmt dann, weil per Definition weiß ja niemand genau, welche Ideen auch wirklich Erfolg haben können. Aber die Führungskräfte sind diejenigen, die die Strukturen im Unternehmen gestalten und verändern können. Und für Innovation braucht es, wenn man jetzt das mal so ein bisschen rauszoomt und auf einer hohen Flugebene betrachtet, eigentlich drei Dinge. Es braucht eine klare Orientierung. Das heißt, alle müssen wissen, wohin möchten wir eigentlich als Unternehmen? Wer möchten wir als Unternehmen sein in der Zukunft? Wo ist unsere Richtung? Das zweite ist, es braucht echte Probleme. Damit meine ich nicht jetzt irgendwie, such dir irgendein Problem oder so, sondern es braucht irgendwie echte Herausforderungen, echte Themen, an denen wir arbeiten müssen. Da geht es darum, dass auch so ein Gefühl der Dringlichkeit vorherrscht. Also nicht einfach mal, komm, lass uns irgendwelche Ideen suchen, sondern wir müssen wissen, was möchten wir eigentlich genau lösen und für wen? Und das dritte ist, es braucht Freiraum. Damit meine ich sowohl zeitlichen, also ich brauche als Mitarbeiter Zeit, um nachzudenken, und eben auch mentalen Freiraum. Also wenn ich ständig beschäftigt bin im Kopf mit den nächsten To-Dos, dem nächsten Meeting und der nächsten Kundenreklamation, dann ist es extrem schwierig, wirklich kreativ zu denken. Und diese drei Dinge, die sind strukturell bedingt. Das heißt, die Führungskräfte können das gestalten, dass die Mitarbeitenden eben Orientierung haben, klare Probleme haben, die sie lösen und Freiraum bekommen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Einen richtigen Anlass braucht es. Dringlichkeit sollte gegeben sein. Es geht nach meinem Verständnis auch darum, dass diese Führungskräfte eine gute Portion Mut haben, auch Weitsicht in der Führung von ihren Innovationsprozessen. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie können diese Eigenschaften bei Führungskräften und bei Teams gefördert werden?
Also wie kann Mut überhaupt gefördert werden? Das ist eine spannende Frage. Aber Mut braucht es bei den Führungskräften und zwar vor allem, weil sie in die Zukunft, sie müssen eine Wette auf die Zukunft setzen. Also du hast auch den Begriff Weitsicht gebracht und wenn man mal darüber nachdenkt, ist der Begriff ja der suggeriert, dass man in die Weite sehen kann, also in die Zukunft sehen kann. Das kann ja niemand. Also Weitsicht in dem Sinn geht eigentlich nicht, sondern ich brauche den Mut, trotzdem mal einfach in die Zukunft was mir was vorzustellen und zu sagen, das ist es, das ist die Richtung. Das sind unsere Annahmen, die wir treffen und dahin möchten wir. Und das braucht Mut. Also es ist nichts Schlimmeres, als zu sagen, ja, wir könnten A oder B oder C, lass uns einfach mal schauen, wir definieren das jetzt noch nicht. Es ist besser, also einen falschen Weg zu definieren und den zu gehen, das führt häufiger eher zum Erfolg, als gar keinen Weg vorzugeben. Aber was ich auch spannend finde beim Thema Mut ist, wenn es darum geht, brauchen die Mitarbeitenden Mut, würde ich ein bisschen provokativ sagen, wenn sie Mut brauchen, dann ist das an den Strukturen wahrscheinlich etwas falsch. Weil Mut ist ja, was zu tun, was vielleicht auch bestraft werden kann, wenn es schlecht kommt. Also für Führungskräfte heißt das, baut doch Strukturen auf, in denen vermeintlich mutige Entscheidungen nicht viel Mut brauchen. Also dass Mitarbeiter auch gewisse Risiken eingehen dürfen und sollen. Das ist auch wieder eine Aufgabe an die Führungskräfte.
Lass uns hier einen Moment ein bisschen konkreter werden. Wenn wir jetzt so Stellenausschreibungen betrachten für Führungskräfte, hier würde mich interessieren, von dir zu hören, welche Fähigkeiten oder welche Qualifikationen sollten Führungskräfte mitbringen oder entwickeln, um radikale Innovation in ihren Organisationen fördern und unterstützen zu können?
Spannend. Ich würde sagen, also es sind verschiedene Fähigkeiten. Eines ist auf jeden Fall, gut zu kommunizieren. Klar, deutlich, aber auch motivierend kommunizieren zu können. Das heißt, wenn man so eine Vision hat, wohin das man möchte, das muss man ja transportieren. Und zwar immer und immer wieder auf eine sehr motivierende Art und Weise. Das Zweite ist, würde ich auch sagen, die Fähigkeit, nicht nur im System zu denken, sondern am System zu denken. Das heißt, nicht immer nur im Unternehmen zu überlegen, wie kann ich jetzt hier im Unternehmen Dinge besser tun, sondern was können wir am Unternehmen, an den Strukturen, an den Prozessen, an den Kommunikationswegen verändern, um Dinge besser zu tun. Also man muss sich so ein bisschen aus der Organisation auch wegdenken können, um von außen drauf zu schauen. Das sind für mich so zwei Fähigkeiten, die ich auf jeden Fall mitbringen würde. Und vielleicht so ein kleiner Hack, damit man das auch feststellen kann. Schreiben ist sehr wichtig. Also wenn man sieht, wie Menschen schreiben, weil das Schreiben ist ja quasi Gedanken zu Papier bringen. Da überlegt man sich, wie macht man das? Also im Stil, wie Menschen schreiben, kann man sehr gut sehen, ob sie eben fähig sind, positiv motivierend zu kommunizieren und wie sie denken.
Du betonst hier diese Kommunikationsfähigkeit quasi als Schlüsselfähigkeit, die natürlich zu Führungsaufgaben dazugehört. Und wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und ich würde mit dir gern einen Blick auf Bildungsorganisationen werfen. Und dies mit der Frage, Führungspersönlichkeiten, Bildungsorganisationen haben ja dort auch die Aufgabe, die Mitarbeitenden zu unterstützen, Innovationskulturen zu entwickeln und eben nicht nur symbolische Innovationen umzusetzen. Und wie könnte Ihnen das in Bildungsorganisationen gelingen?
Ja, also aus meiner Erfahrung, und da können mich die Zuhörenden gerne mental auch korrigieren, wenn es bei Ihnen nicht so ist, tendieren sehr viele Bildungsorganisationen dazu, immer mehr einzuführen. Mit mehr meine ich mehr Leitlinien, mehr Regeln, mehr Formalitäten, mehr Anträge. Also sehr vieles wird irgendwie bürokratisch in Bildungsorganisationen, in Hochschulen und Schulen und so weiter. Und das ist so ein Denkfehler von uns Menschen zu denken, dass wenn wir ein Problem haben und etwas verbessern möchten, dann müssen wir was ergänzen. Eine neue Regel muss hin, ein neuer Prozess muss hin. Ganz oft ist aber das Sinnvollere zu überlegen, was kann eigentlich weg? Wo könnten wir Dinge wegnehmen? Und da gibt es diesen Begriff Exnovation. Es wird oft als so das Gegenteil von Innovation angesehen. Bei Exnovation geht es darum, Dinge ja zu beendigen. Bestehendes, was schon da ist, einfach mal nicht zu tun oder abzubrechen. Und ich glaube, Hochschulen würden gut daran tun, auch Exnovation zu praktizieren. Also sich zu fragen, welche Formalitäten, welche Regeln, welche Leitlinien könnten wir auch einfach mal weglassen, um auch wieder mehr Freiraum, mehr ja, Möglichkeiten zuzulassen.
Mir kommt gerade so in den Sinn, alte Zöpfe abschneiden. Genau. Trifft es das, Exnovation?
Ja, ganz genau.
Ich stelle mir gerade vor, wenn sich eine Organisation, eine Firma Innovation auf die Fahne schreibt, braucht dies Zeit, um es umzusetzen. Und wie bedeutsam ist in diesem Kontext die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeitenden, wenn es darum geht, eine Innovationskultur im Unternehmen zu etablieren?
Ja, also braucht auf jeden Fall Zeit. Ich glaube, das ist auch etwas, das sich wichtig finde, dass man das sich vor Augen führt. Ich brauche auch gerne das Bild vom Impro-Jazz und klassischer Musik. Also ich sag mal, das Tagesgeschäft ist eher so wie klassische Musik. Das heißt, es gibt eine Dirigentin oder einen Dirigenten, es gibt Noten und es ist dann gut, wenn alle so spielen, wie es vorgegeben ist. Es ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber so vom Bild her. Innovation aber ist eher wie Impro-Jazz. Das heißt, man muss auf die anderen hören, man gibt die Leitung ab, es entsteht während dem Tun. Das sind völlig unterschiedliche Arten, Musik zu spielen. Und genauso wie man mit einem Orchester sagen würde, hey, spielt mal Impro-Jazz. Ich glaube, die Menschen brauchten auch ein bisschen Zeit, um in diese neue Richtung einzufinden. Braucht es auch für Organisationen Zeit, um wirklich innovativ zu sein. Wenn es um das Thema Schulung und Weiterbildung geht, ja, die ist wichtig. Aber vor allem für die Führungskräfte, weil die brauchen ein Verständnis davon, was der Unterschied ist zwischen diesem, ich sag mal, klassischen Management, wie man es kennt, und dem Managen von Innovationsstrukturen, was eigentlich eine ganz andere Art ist von Managen. Die Mitarbeitenden selbst, das sind die aber meistens in die Schulungen geschickt werden, also geh mal in die Schulung, mach mal irgendwie Innovationsmethode und so weiter, die können dann im Unternehmen gar nicht so viel bewirken, wenn die Strukturen immer noch die alten sind und das Verständnis der Führungskräfte fehlt. Also ja, aber vor allem für die Führungskräfte.
Ich verstehe dich so, wir müssen am Mindset der Führungskräfte arbeiten, dann betonst du immer wieder die Strukturen auch anpassen, so dass die Mitarbeitenden sich auch eingeladen fühlen, innovativ zu denken, innovativ zu handeln und ihren Anteil zu leisten. Und ich weiß von dir aus unserem Vorgespräch, dass du ja auch als Dozent unterwegs bist und im Bereich Innovationsmanagement lehrst. Hier frage ich mich gerade, welche Rolle könnte die Hochschulbildung in der Vorbereitung von Fachkräften auf die Herausforderung Innovationsförderung spielen?
Ja, also eben, wir hatten so das Thema Bildung. Ich glaube, man muss wegkommen von diesem klassischen Bildungsgedanke, dass jemand vorne einfach Wissen vermittelt und das dann aufgesogen wird. Sondern Innovation ist ja das gemeinsame Suchen nach noch nicht Bestehendem. Und das braucht vor allem auch eine starke kritische Reflexion. Das heißt, Hochschulen müssen dafür sorgen, dass man gemeinsam kritisches Denken, die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen auch, dass man das fördert. Wir leben in einer Zeit, in der lange Zeit eigentlich Antworten das Gold waren. Also in Prüfungen werden Antworten abgefragt. Wir kommen in die Schule und da werden uns Antworten auf Fragen gegeben, die wir so noch nie gestellt hatten. Wir müssen jetzt zurückkommen zu dem, eigentlich ist es wichtig, was für Fragen wir stellen. Viel wichtiger noch als die Antworten. In einer Zeit von KI, wo man auf Knopfdruck zu jeder Frage eine Antwort bekommt, ist es auch entscheidend, wie stelle ich die Frage, welche Fragen stelle ich? Das muss man lernen. Und dann der Umgang mit Komplexität, Resilienz in ungewissen Situationen, das sind so Themen, die für die Hochschulen extrem wichtig sind.
Das ist schön, dass du hier das Beispiel Arbeit mit KI ansprichst, weil ja dort im Moment wirklich noch diese Promptfähigkeit sehr wichtig ist. Und der Grundsatz gilt, Garbage in, Garbage out. Das heißt, wenn die Frage schon unklar oder verschachtelt oder so ist, dann kann das System darauf mit Sicherheit keine guten Antworten generieren. Und ich überlege mir gerade, weil ich ja von dir aus unserem Gespräch auch weiß, dass du immer wieder vor ganz unterschiedlichen Zielgruppen stehst, wie du dort deine Fragestellungen oder deine Kommunikation anpasst. Ich stelle mir jetzt mal vor, du sprichst vor Kaderleuten an irgendeinem KMU-Kongress als Keynote-Speaker oder dann vor einer Maturitäts- oder Abiturklasse. Wie passt du deine Botschaft an, wenn du vor erfahrenen und gestandenen Kaderleuten sprichst? Wie passt du deine Botschaft an, wenn du vor Jugendlichen sprichst?
Ja, interessanterweise ist es gar nicht so unterschiedlich. Also ich habe schon, ich meine, vor Kaderleuten, vor Führungskräften halte ich schon seit über 10 Jahren Vorträge. Und da habe ich gemerkt, dass je einfacher die Sprache ist und je mehr ich Dinge auch mit Metaphern, mit kurzen Geschichten erläutere, wenig Fachbegriffe brauche und wenn ich die brauche, dann auch erkläre, auf Anglizismen verzichte und so weiter, dass es extrem gut ankommt. Und dass ich dann vor ein paar Jahren angefragt wurde, ob ich auch in Kantonsschulen, in Gymnasien Vorträge halten möchte vor Teenagern, die kurz vor der Volljährigkeit stehen, da habe ich mir natürlich schon überlegt, soll ich das irgendwie anders machen? Nee, die Sprache ist vielleicht ein bisschen lockerer, aber ich arbeite immer noch mit ganz vielen Metaphern, keinen Anglizismen und so weiter. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich merke, die Kommunikation ist zwischen diesen, ich sag, sehr unterschiedlichen Zielgruppen eigentlich doch nicht so unterschiedlich.
Zum Abschluss versuche ich hier etwas, das wir in der Podcast-Reihe aktuell immer wieder mal ausprobieren, nämlich radikale didaktische Reduktion. Ich bitte dich, kannst du 3 Stichworte nennen, was aus deiner Erfahrung heraus wichtige Empfehlungen für Bildungsfachleute sind, die das Thema Innovation in ihrem Arbeitsalltag berücksichtigen möchten?
Ja, sehr gerne. Erstens, nicht nur immer Innovation, sondern auch Exnovation, Dinge weglassen. Zweitens, nicht nur im System zu arbeiten, sondern am System arbeiten. Und drittens, zeitliche und mentale Freiräume schaffen.
Wunderbar. Jean-Philippe, an dieser Stelle fasse ich in der Podcast-Reihe immer gern mal zusammen, was ich mir während dem Gespräch notieren konnte. Und ich nehme von heute mit. Erstens, Lob der klug gewählten Kommunikationsstrategie in Organisationen. Ich habe dich so verstanden, dass das auch bedeutet, effiziente Kommunikation hilft, Bildungsprozesse für alle Beteiligten besser aufzusetzen, auch damit sich diese Menschen auf die Veränderungen überhaupt einlassen können. Und aus unserem Gespräch nehme ich auch mit, wie wichtig es ist, dass Trainer und Bildungsinstitutionen klare und transparente Kommunikationsstrategien entwickeln, die Missverständnisse eher vermeiden und den Mitarbeitenden auch helfen, neue Konzepte besser zu verstehen und anzuwenden. Zweitens habe ich mir notiert die Bedeutung der Selbstkompetenz in Veränderungsprozessen. Selbstkompetenz spielt natürlich eine entscheidende Rolle für Führungskräfte. Dann hast du aber immer wieder betont, dass es auch darum geht, passende Strukturen aufzubauen für den Umgang mit Veränderungen. Und Personen mit hoher Selbstkompetenz und dieser Fähigkeit, Strukturen zu schaffen, können auch flexibler auf Veränderungen reagieren und sich schneller an neue Herausforderungen anpassen. Drittens, dieser interessante Begriff Exnovation, der gefällt mir wirklich gut und ich habe dich so verstanden, Exnovation ist ein strategischer Ansatz zur Wissensbewahrung. Im Prinzip geht es ja dabei um das bewusste Herauslösen oder das Aufgeben veralteter Prozesse. Und das kann ein sehr wirkungsvoller Ansatz sein, um Raum für Innovation zu schaffen. Ich stelle mir vor, im Kontext von Erwachsenenbildung bedeutet das nicht nur immer laufend auf Neues zu setzen, sondern eben gezielt Altes aus dem System zu entfernen, um klarere Strukturen und bessere Lernmöglichkeiten zu schaffen. Jean-Philippe, habe ich das Wichtigste mitgenommen? Gibt es Ergänzungen von dir?
Ja, das Wichtigste hast du mitgenommen. Eine Ergänzung möchte ich gerne machen, und zwar zu dem Thema Frage stellen. Wir denken immer, dass es wichtig ist, gute Ideen zu haben für die Innovation. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass ich es viel wichtiger finde, gute, überraschende und kreative Fragen zu stellen, anstatt immer nur die guten Ideen zu suchen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für dieses Gespräch. Und wie immer am Schluss frage ich, wo kann man sich mit dir verbinden? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Ja, also ich bin auf LinkedIn echt ziemlich aktiv. Da kann man sich gerne mit mir vernetzen. Einfach Jean-Philippe Hackmann suchen oder sonst auf meiner Webseite jphackmann-zusammengeschrieben.com.
Lieber Jean-Philippe, danke für dieses lehrreiche und inspirierende Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke, vielen Dank für dieses Gespräch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würsten.